Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Als Meister des Abschweifens sind wir eigentlich bei unserem Thema Buddha-Natur. Das, was eigentlich implizit mit drin steckt, ist in meiner Interpretation das Konzept der Gleichheit der Menschen von ihrem Wesenskern her. Da gibt es jetzt immer wieder verschiedene Konzepte, die diesem Anspruch der Gleichheit der Menschen in ihrem Wesen widersprechen. Letztes Mal hat Claudia die Frage gestellt, ob diese vier Zeitaltern, also dieser kosmische Zyklus, ein buddhistisches Konzept ist, beziehungsweise ob das in frühen buddhistischen Texten, sprich im Pali-Kanon, vorkommt oder ob das eine tibetische Erfindung ist. Und ich habe versprochen, dass ich mir das ein bisschen genauer anschaue, was ich getan habe. Ich hoffe, ich komme zu der Beantwortung der heutigen Frage. Die Beantwortung muss natürlich auch immer im Kontext passieren, im historischen Kontext. Dann ist immer die Frage, wo beginnt man da, also an welche Ecke? Was mir in der Vorbereitung bewusst geworden ist, ja, dass meine Textanthologie, also das blaue Buch, dass das ja vollkommen beliebig ist. Also die Zusammenstellung der Texte. Als ich das vor 12 Jahren publiziert habe und davor 10 Jahre mich mit dem Thema beschäftigt habe, war mir nicht bewusst, dass es natürlich meine Perspektive auf Buddhismus ist. Wobei mein ist natürlich übertrieben. Das ist so die Perspektive dieser Zeit, in der ich mich mit Buddhismus beschäftigt habe. Sprich, es ist ein bestimmtes Buddhismusbild, was sich in diesem Buch abbildet. Und was sozusagen dieses Bild von Buddhismus ich als Grundlage genommen habe, um die Texte auszusuchen. Und insofern ist das Buch natürlich so eine Widerspiegelung von Buddhismusverständnis aus der Perspektive der 90er Jahre, Pi mal Daumen, in Europa. So müsste man das eigentlich einfassen. Das heißt, das ist nicht der Buddhismus, das sind nicht die wichtigsten Texte des Buddhismus, sondern es ist eine Zusammenstellung aus der Perspektive eines westlichen Buddhisten, der sich mit dem Thema beschäftigt, der seine eigene Perspektive dort eigentlich so materialisiert, müsste man sagen. Und jetzt in diesen Fragen einmal, letztes Mal, wo kommt der Mensch her? Oder vorletztes Mal, wo kommt der Mensch her? Dieses Mal, wie ist das mit diesen Weltzyklen? Wo ich dann sozusagen wieder ein bisschen mehr in den Pali-Kanon eingetaucht bin und ganz neue Facetten des Pali-Kanons für mich entdeckt habe, über die ich vorher eigentlich drüber gelesen habe, beziehungsweise die für mich keine Relevanz hatten. Und das ist ein interessantes Phänomen, finde ich. Und da gibt es jetzt verschiedene Themenaspekte. Ein Thema, über das ich drüber gestolpert bin und was auch mit unserem Thema der Gleichheit zu tun hat oder der Buddha-Natur, ist, dass im Pali-Kanon, was ich ja das letzte Mal beschrieben habe, der Buddha eigentlich diese Kasteneinteilung der indischen Gesellschaft auf Basis von menschlicher Vereinbarung hergeleitet hat. Jetzt gibt es aber ein anderes Konzept, was eigentlich viel früher schon begonnen hat in Indien und worauf er sich wohl implizit bezogen hat. Und das ist das Konzept aus dieser religiösen Tradition, die in den Veden, also in den religiösen Texten der Inder oder der Indogermanen oder Indoeuropäer wurzeln. Und da gibt es einerseits ein Konzept, was die Kasten aus einem göttlichen Prinzip heraus darlegen, müsste man sagen. Und zweitens zieht sich im Pali-Kanon die Diskussion zwischen der Rangfolge der Kriegerkaste, das heißt da, wo der Buddha dazugehört hat, und der Brahmanenkaste, das sind die Priester, die sozusagen das Copyright auf die Veden hatten. Also diejenigen, und das war bis ins 19. Jahrhundert, waren die Veden ein Geheimwissen, was also eigentlich nur vom Vater zum Sohn weitergegeben wurde und wo dann, ich korrigiere mich, also Ende des 16. 18. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts, als Jones sozusagen der erste Westler war, der Zugang zu diesen Sanskrit-Quellen hatte und auch als einer der ersten überhaupt Sanskrit lernen konnte. Jones war ein Kolonialbeamter, also des britischen Commonwealth. Also Indien war ja britisch besetzt, Kolonie, und er war ein ganz hoher Richter, Regierungsbeamter. So, das ist so ein bisschen der Kontext. Also die Frage, welche Funktion hatten denn eigentlich diese Brahmanen, die dieses Copyright, diesen Zugang zu diesen heiligen Texten, dieser wie auch immer da jetzt der richtige Name ist, also manche sagen Indo-Germanen, das ist dieser alte Begriff, neuere sagen Indo-Europäer, alles bezieht sich eigentlich auf die Sprachfamilie. Wie die Leute ausgesehen haben, hat niemand eine Ahnung. Ja, also man geht einfach davon aus, dass die, also so von der Sprache her, haben die, hat dieser Begriff, dieser Volksbegriff sozusagen seine Entstehungsgeschichte. Und was sind jetzt die Veden? Das sind verschiedene Textsammlungen und der älteste Textkorpus sind die Rigveden. Pi mal Daumen, niemand weiß, wie alt die Dinger wirklich sind. Also man geht davon aus, dass die Indo-Europäer um 1500 von über Afghanistan, heute Pakistan, also in Nordindien, in das Gangestal, also Gandhara, Gangestal, eingesickert sind. Früher hat man von einer Invasion geredet, das sagt man heute nicht mehr, sondern man geht eher davon aus, dass es Stammesverbände waren, die einen militärischen Vorteil hatten, und zwar hatten die das Pferd kultiviert und Streitwagen gebaut, und damit hatten sie offensichtlich einen militärischen Vorteil und konnten also langsam Nordindien erobern, also 1500. Und man rechnet, geht auch davon aus, dass in diesem Zeitraum offensichtlich diese Veden entstanden sind, beziehungsweise schriftlich niedergelegt, irgendwie um 1000 oder so. Also die ältesten Teile. Und dann gibt es neuere Teile von den Veden, die halt später entstanden sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wie kommt es eigentlich dazu, dass Priester werden und dass die so eine Macht in so einem Stammesverband haben können? Und die Antwort liegt natürlich in den Texten der Veden. Und ich lese einfach mal vor, also so wie ich mir das vorstelle, ja, also in meiner naiven Vorstellungskraft, weil, ja, also im Prinzip hat ja niemand eine Idee davon, und die Texte kann man ja so oder so interpretieren. Es gibt einen griechischen Text, der ist sehr interessant, weil das ist eigentlich so eine Art autobiografischer Text, wobei auch da muss man vorsichtig sein, von einem Schüler von Sokrates, Xenophon. Hieß der Xenophon? Ja, genau. Und der war Söldner, ja, hat also für einen persischen Prinzen, Kyros, gekämpft. Dieser Prinz wollte seinen älteren Bruder absetzen, und der Xenophon ist also mit einem riesigen griechischen Söldnerheer mitgegangen, und dieses Söldnerheer hat also für diesen Kyros gekämpft. Und die haben eigentlich dann auch die Schlacht gewonnen, nur das Blöde war, dass der Kyros gestorben ist bei dieser Schlacht. Also insofern hat dann eigentlich das andere Heer gewonnen, weil da der König überlebt hat. Und dann saßen diese 10.000 griechischen Söldner auf einmal, also mitten in Persien oder im Persischen Reich, und hatten den Kopf sozusagen verloren, also ihren derjenige, der sie bezahlt hätte. Und drumherum waren halt die feindlichen Perser. Und der Xenophon war ursprünglich so eine Art mitreißender Journalist, also hat gar nicht gekämpft. Und dann durch so ein, und dann gab es halt so Verhandlungen zwischen den Persern und den Griechen. Die Perser haben halt gesagt, ja, ihr müsst euch ergeben. Die Griechen haben gesagt, wir ergeben uns nicht, wir sind die griechischen Söldner. Und das war zu ihrer Zeit, war das so eine Elite-Trupp eigentlich, ja, und von ihrem Selbstverständnis hätten die sich nie ergeben. Und dann ging es halt immer hin und her. Und irgendwann hatte dann so ein Perser, hatte dann also die Söldner, also man war offensichtlich in Verhandlungen schon weit gediegen, hatte schon ein bisschen Vertrauen aufgebaut und wir hatten diese, und bei den Griechen gab es immer, also die Kriegschefs, wie sagt man, Generäle, hießen bei denen Strategen, und da gab es mehrere. Weil also dieses Söldnerheer hat sich aus unterschiedlichen Gruppen zusammengesetzt und diese Perser haben dann diese Strategen, also die Generäle der Griechen eingeladen zur Verhandlung. Die sind dann hingegangen und sind alle umgebracht worden. Tschack, fast alle. Also, aber das ist dann eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat dann diese 10.000 griechischen Söldner mitten in Persien, waren die dann ziemlich kopflos, ja, und dann gab es einen, der gut reden konnte, und das war Xenophon, weil der erstens also natürlich auch eine Kriegerausbildung hatte, ja, das heißt, er wusste natürlich, wie man kämpft, und er war also bei Sokrates und hat dort natürlich auch reden gelernt, also Rhetorik, das war ja Teil der Ausbildung bei den Philosophen. Das heißt, der hat dann sozusagen also angefangen, diese 10.000 Söldner, denen Mut einzureden und so, und wurde dann auch zusammen mit einem anderen Feldherrn als Anführer gewählt. Und diese Reise, also von diesen 10.000 griechischen Söldnern zurück, also durch Feindesland zurück nach Griechenland, hat er beschrieben. Das ist nämlich das Interessante. Das heißt, es ist ein Augenzeugenbericht. Ja, also das war so, 360 vor unserer Zeitrechnung oder 370 vielleicht. Nee, 390. Eigentlich eher 401. Ja, 401 muss es ungefähr so gewesen sein, weil 404 gab es einen Putschversuch in Athen. Da war dieser Xenophon beteiligt. Da war er dann nach dem Putsch, also diese Putschisten haben ziemlich brutal in Athen gewütet, haben 1500 Leute umgebracht, teilweise aus niedersten Instinkten, um denen ihr Geld zu bekommen, um die eigenen Söldner wieder damit zu bezahlen, also ganz düster. Bis sie dann also von den Athenern nach ein paar Monaten wieder vertrieben wurden. Und der Xenophon, jung und doof wie er war, hat diesen Putschisten, also hat bei denen mitgekämpft sozusagen und ist dann, also nachdem die Demokraten wieder die Macht in Athen übernommen haben, hat er diese Einladung für diese Söldnerheer übernommen, weil irgendwie hat er nichts mehr wirklich Gutes in Athen noch verloren gehabt. Auf jeden Fall. Also insofern muss es nach 404 gewesen sein und um 399 ist Sokrates gestorben, sein Lehrer, und das hat er auf der Rückfahrt, hat er das also mitbekommen. So, also in diesem Zeitfenster hat das abgespielt. So, was ist jetzt das Besondere an dieser Geschichte von Xenophon? Das Besondere ist, dass er erstens diese ganzen Raubzüge beschreibt, also wie grauslich das war. Ja, also diese Söldner haben sich eigentlich von Feindesland ernährt. Das heißt, die haben nichts anderes gemacht, als irgendwelche Dörfer ausgeraubt, Frauen, Sklaven mitgenommen, die auf dem nächsten Sklavenmarkt verkauft. Ja, und dann sind sie wieder zum nächsten Dorf und haben für das Geld dann Lebensmittel gekauft und dann sind sie wieder zum nächsten Dorf, haben das ausgeraubt und so ging das, so haben die sich sozusagen durch Persien zurück nach Griechenland durchgefressen. So, jetzt kommt aber die Pointe, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, vor jedem dieser Raubzüge hat der Xenophon ein Orakel, also die Götter befragt, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder nicht. Das heißt, er war extrem gläubig und hat dann sogar Raubzüge abgesagt, wenn das Orakel gesagt hat, das ist kein guter Zeitpunkt. Das heißt, so religiös war er, ja, obwohl eigentlich Krieger, und trotzdem hatte diese Idee, dass es da Götter gibt und dass die etwas beitragen können und dass sie mir sagen können, dass es jetzt passt jetzt oder es passt nicht, so starke Auswirkung, dass er das wirklich offensichtlich vor jedem Raubzug immer wieder gemacht hat. Das sagt jetzt ein bisschen was über diese Macht der Idee, dass jemand Zugang zu irgendwelchen Kräften haben könnte, die Auswirkung auf uns und unser Leben haben könnte. Das heißt, die Behauptung, dass es irgendwo irgendwelche Götter gibt, und offensichtlich ist diese Idee so wirkmächtig, dass diese Person, die diesen Kontakt zu dieser übersinnlichen Welt hat, eine gewisse Macht verleiht. Jetzt gibt es aber einen kleinen Unterschied zwischen Indien und den Griechen. Das heißt, bei den Griechen hat sich keine eigene Priesterkaste in der Weise entwickelt, sondern es gab einige also Kultstätten, und da gab es auch Priester, aber diese Priester hatten keine unmittelbare Einwirkung wie in Indien auf die Gesellschaft. Das ist ein Unterschied. Wenn wir jetzt sozusagen den Sprung nach Indien machen und fragen, wie kam es, dass dort eine ganze Gruppe von Leuten, die behauptet haben, einen Zugang zu der höheren Welt zu haben, dann muss man sich überlegen, was haben die denn vor ihren Raubzügen gemacht? Also die Indogermanen waren ja wie die Griechen, die haben ja auch nichts anderes. Die sind sozusagen in Griechenland eingefallen, in Indien eingefallen und haben dort nichts anderes gemacht als die Eingeborenen ausgeraubt, vertrieben, versklavt. So, also gleiche Handlung. Und jetzt, wenn man diese im Rigveda liest, ja, also was für Lieder waren das eigentlich, was die Brahmanen dort gesungen haben? Und ich stelle mir das so vor, das heißt, vor jedem Raubzug, so wie bei Xenophon, haben offensichtlich auch sich diese Kriegerschar zusammengetan. Dann gab es jemanden, der kannte halt gute Lieder und hat die dann so gesungen. Und das Interessante ist, also ich lese es einfach mal vor, was sie so, also Agni berufe ich als Bevollmächtigten, also das ist jetzt, ich habe das jetzt noch nicht umgedichtet, ja, das ist Sprache des 19. Jahrhunderts, weil Übersetzung uralt halt. Also man müsste wahrscheinlich sagen, Agni, ich rufe dich als Bevollmächtigten, als Gottpriester des Opfers, das bin ich jetzt, ja, als Hothor, der am meisten Lohn einbringt. Agni war von den frühen Rishis und ist von den Jüngsten so zu rufen. Er möge die Götter hierher fahren. Agni war der Feuergott. Warum ist der Feuergott für Plünderer so wichtig? Nona, weil ich die Dörfer einfach anzünde. Also ist schon mal Power, ja, Feuer. So, Agni, nur die Anbetung und das Opfer, das du ganz zusammenhältst, gelangt zu den Göttern. So, Feuer ist natürlich etwas, was an sich schon sehr spannend ist, weil es ist die Verbindung der Erde und dann geht das Feuer und bringt irgendwas nach oben. Und das ist eine Idee, die wir in vielen Religionen wiederfinden. Das heißt, man kann offensichtlich mit diesem Feuer etwas nach oben in den Himmel transportieren. Und das ist das Opfer. Deswegen wird das Opfer in vielen Religionen verbrannt, weil es sozusagen hochsteigt. Das heißt, wenn ich was opfern will, irgendwelchen Göttern, die ich mir irgendwo vorstelle, dann benutze ich das Opfer sozusagen als so eine Art Post. So, und dann gibt es Briefträger, und das sind dann die Boten. Ja, also bei den Griechen war das Hermes, und hier ist es Agni, der Feuergott. So, warum opfere ich aber den Göttern? Nona, damit die mir bei meinem Raubzug mich unterstützen. Das wäre jetzt die übergeordnete Erklärung. Die Ebene drunter wäre die psychologische Erklärung. Das heißt, wenn ich als Gruppe das alleine die Idee habe, uns unterstützt ein mächtiger Gott, zum Beispiel der Gott des Feuers, dann habe ich sozusagen schon mal psychologisch gesehen diesen gruppendynamischen Effekt, dass ich erstens sozusagen mehr Power habe, weil ich glaube, ich habe mehr Power. Also das ist so ein bisschen Suggestivarbeit, sage ich jetzt mal, ja. Also spannend. So. So, wie geht's denn jetzt weiter? Den Walter, der Opfer und so weiter und so, okay. So, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Text. Jetzt gibt's natürlich nicht nur diesen Agni, ja, den ich erstmal anrufe, sondern es gibt natürlich auch noch einen Kriegsgott. Das ist der Mann mit der Riesenkeule. Der heißt bei den Indern Indra. So, dann geht wieder dieser Song, beginnt dann, wenn er seine gute Gestalt annimmt, rufen wir ihn zum Beistand, Tag für Tag, wie die gute Melkkuh für den Melker. Interessantes Bild. Komm zu unserem Trankopfer. Trink, du Trinker des Soma. Rind verschenkend ist der Rausch des Reichen. So, jetzt haben wir da zwei spannende Elemente. Einmal kommt in fast vielen, extrem vielen Texten, kommt dieses Soma-Getränk vor. Soma ist so eine Art, also niemand hat eine Ahnung, was es wirklich ist, aber die meisten gehen davon aus, dass es irgendeine Rauschdroge ist. Also ob das jetzt Alkohol ist oder irgendwas anderes oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es, und auch das ist aus vielen Kulturen bekannt, also bei den Wikingern zum Beispiel, ja, dass die sozusagen halb betrunken in die Schlacht gezogen sind, weil einfach Alkohol erstens Macht gibt und zweitens Angst nimmt. Ja, das heißt so. Und das war offensichtlich bei diesen Indogermanen genauso. Das heißt, viele dieser Texte, da kommt dieses Soma-Opfer zustande und das ist so eine Art Party, was man macht. Also einmal Party der bestehenden Leute und man lädt noch die Götter dazu ein, dieses Soma zu trinken und deswegen nennt man das dann Opfer. Also ich trinke es als Opfer für die Götter. So, und dann wollen wir deine Vertrauen und dann, Rinder verschenkend ist der Rausch des Reichen. So, was heißt denn das, Rinder verschenkend? Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisches Deutsch. Aber eigentlich geht es darum, was haben die denn geklaut, die Leute, oder geplündert? Das waren die Viecher. Das heißt, ein Großteil offensichtlich dieser Plünderungen, da ging es um Rinder. Weil nämlich die Indogermanen auch Rinderhirten waren. Ja, das heißt, natürlich wollten die irgendwelche Rinder, Schafe einkassieren von den Eingeborenen. Oder von den indigenen Bewohnern Indiens. Geh hin, frag den Weisen nach dem schnellen, unüberwindlichen Indra, wer dir lieber als alle Freunde ist, der dir lieber als alle Freunde ist. Möge doch unsere Tadler, keine Ahnung, sagen, ihr habt euch um alles andere gebracht, indem ihr nur für Indra euch ereifert. Traget ihn auf, für den raschen Indra, den raschen Soma, der das Opfer verschönt, den Männer berauschenden, eiligst den Freudenergötzer. So, plündern gehen natürlich die Männer, Nona. Und da haben wir auch schon eine Wirkung von diesem Soma-Trank, also Rausch. Rausch produziert offensichtlich auch Freude und angenehme Gefühle. Und mögen Standesherr und gewöhnliche Leute uns glücklich nennen. Du Meister, wir möchten nur unter Indras Schutz sein. Also, wir gehen plündern unter Indras Schutz. Als du davon getrunken hattest, du Ratreicher, da wardest du ein Hammer der Feinde. So, jetzt kommt es zur Funktion, genau. Also Indra, wenn er mit uns ist, dann ist er sozusagen die Macht, die die Feinde wie mit einem Hammer zerstört. Du halfest dem Siegesgewinner in den Kämpfen um den Siegerpreis. Siegesgewinner sind wir und der Siegespreis ist die Beute. Mir treiben dich den Sieggewinner in den Siegeskämpfen zum Siegen, du Ratreicher, zum Gewinn von Schätzen, o Indra, der ein großer Strom des Reichtums ist, der gut ans andere Ufer zu gutem Ende führende Freund, der Soma-Pressende, diesem Indra Lob singet. So, das heißt, wir haben nichts anderes als offensichtlich, dass dieser Priester so eine Art Motivationstrainer war, ja, der offensichtlich diese Gruppe von Plünderern gut aufputschen konnte. Und dieses Rig Veda, das ist eine der ältesten Textsammlungen innerhalb der Veden, ist permanent voll von diesen Art von Texten. Und jetzt die Ausgangsfrage war ja, wie kommt es, dass so ein Priester so eine Macht hat? Nona, weil wenn der sozusagen der ist, der die Leute, die Krieger sozusagen motivieren kann und ihnen noch zusätzliche Stärke geben kann, dann hat er natürlich in dieser Gruppe eine gewisse Macht. Und dann gibt es so eine Konkurrenzgeschichte zwischen diesen Kriegern und natürlich dann diesem Priester. So, das und die Grundbehauptung dieses Priesters ist natürlich, dass er diesen Zugang, und zwar diesen einzigartigen Zugang zu dieser Ebene der Götter hat. Und das ist sein Spezifikum. Und daher kommt offensichtlich seine Macht. Und sämtliche Fragen, die irgendwie über die eigene Erfahrung nicht beantwortet werden konnten, hat der eine tolle Story dazu geliefert. Ja, sozusagen so nach dieser Idee, ja, der und der Gott und so und so. Und eine dieser Geschichten ist, dass die Welt vergeht und wieder neu entsteht. Und das ist die Antwort auf die Frage. Das heißt, ich brauche mehr Licht. Ah, war schon mal die richtige Richtung. Noch ein bisschen mehr, muss nochmal drauf. Ah, perfekt. So, das heißt, wir finden im Rig Veda finden wir diesen Begriff Yuga. Das ist der Hauptbegriff innerhalb der Veden für Zeitalter. Wobei im Rig Veda ist es noch relativ unspezifisch. Manchmal ist es der Begriff für längere Zeitepochen, manchmal ist es der Begriff für kürzere Zeitepochen offensichtlich. Dann in dem Hauptepos, also auch wieder so ein Heldenepos, dem Mahabharata, finden wir also dann diese genauere Definition von diesen vier Abschnitten. Und da kommt auch dieser neue Begriff Kalpa hinzu. Und Kalpa heißt ein Tag des Brahma. Und Brahma ist der Schöpfergott. Das ist der die Welt erschaffen hat. Und daher leiten die indischen Priester auch ihren Namen ab, sprich die Brahmanen. Ja, das bezieht sich auf diesen Gott. Und dann gibt es so. So, wie geht das jetzt hier weiter? Und dieses Mahabharata hat offensichtlich auch niemand eine Ahnung, wann das entstanden ist. Deswegen gibt es so eine Zeitangabe von 400 vor unserer Zeitrechnung bis 400 nach unserer Zeitrechnung, also 800 Jahre, sagen die Historiker. Irgendwo dazwischen ist das offensichtlich entstanden, entstanden schon früher, aber niedergeschrieben. So. Und das ist ungefähr die Zeit des Buddha, ja? Wo also der Brahmaismus, man geht davon aus, dass der sich sozusagen stabilisiert hat 200 vor unserer Zeitrechnung und dann den Höhepunkt 300 nach unserer Zeitrechnung in der Gupta-Periode erlangt hat. Ja, also da hat sich das dann richtig kristallisiert. Aber zur Zeit des Buddha, wenn man davon ausgeht, 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, war das noch alles sehr im Fluss. Und deswegen finden wir verschiedene Geschichten im, in den Rigveden auch, die sich teilweise auch aus unserer Perspektive widersprechen, aus indischer Perspektive ergänzen die sich. Ja, weil warum gibt es nicht verschiedene Schöpfungsgeschichten? Nur na. Also. So, das heißt, die Frage, wie lang gehen jetzt diese Zyklen? Und ich habe jetzt da jetzt keine deutsche Übersetzung gefunden, so auf die Schnelle. Also das längste und das beste, das ist offensichtlich das Satya-Yuga. Und das sind 1.728 Jahre. So. Dann das nächste Zeitalter ist Treta-Yuga. Das ist 1.296 Jahre. Und je schlechter das Zeitalter wird, desto kürzer wird es. Weil auch die Lebenserwartung der Menschen immer kürzer wird. So, das hatten wir ja, glaube ich, auch das letzte Mal, glaube ich, angeschaut. Dvapara-Yuga, 864.000 Jahre. Und das Kali-Yuga, wo wir jetzt uns offensichtlich befinden, das dauert 432.000 Jahre. Wir sind in diesem Kali-Yuga und da gibt es irgendeine astronomische Berechnung, wann das angefangen hat. Und das hat, ich weiß nicht, irgendwie ein paar tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung angefangen oder irgend sowas. Also insofern haben wir von dieser Rechnung her noch Zeit. Also ist überhaupt keine Panik mit diesem Klimazeug und so, ja. Also, hallo? Kann uns eigentlich überhaupt nichts passieren? Wobei...
Ja, viele, Inkarnationen.
Ja, also... Wobei diese Zahlen natürlich keine mathematischen Zahlen sind, sondern das haben die sich irgendwie aus irgendwelchen Dingern irgendwie errechnet. Ja, das ist nicht wörtlich zu nehmen. Aber, so, also das ist sozusagen, wo es herkommen könnte. Ja, die buddhistischen Texte sind zeitgleich. Pi mal Daumen, eigentlich, ja, zumindest von der schriftlichen. Also an sich geht man natürlich davon aus, dass die Veden viel älter sind als die buddhistischen Texte, Nona. Aber diese Vierereinteilung meines Wissens nach ist das erst eine spätere Erfindung, sprich frühestens ab 400 vor unserer Zeitrechnung. Ja, also insofern würde das wieder parallel gehen mit dem historischen Buddha. Pi mal Daumen, so. Das heißt, wir finden das auch im Pali-Kanon. Also wir haben einmal im Pali-Kanon die vier unermesslichen Zeitabschnitte einer Weltperiode. Gibt es, ihr Mönche, welche vier? Wie lange ein Weltuntergang dauert? Das, ihr Mönche, lässt sich schwerlich berechnen. Also so viele Jahre und so viele Jahrhunderte und so viele Jahrtausende oder so viele Hunderttausende von Jahren. Wie lange das Chaos anhält, dass ihr Mönche lässt sich schwerlich berechnen und so weiter und so weiter. So, jetzt geht das dieser Texte durch. Das heißt, er sagt eigentlich, diese vier Abschnitte gibt es, aber er hat keine Ahnung, wie lange das dauert. Gut, in einem anderen Text, der gleichen Textsammlung, sagt der Buddha, ja, also offensichtlich hat er sich dann anders überlegt, wenn sich da, oh Mönch, ein Felsblock, ja, also er wird gefragt, also um die Dauer eines solchen Zeitabschnitts zu veranschaulichen, wird oft folgendes Gleichnis aus dem Samyutta Nikaya verwendet. Also wenn sich da, oh Mönch, ein Felsblock befände, aus einer einzigen Masse, eine Meile lang, eine Meile breit, eine Meile hoch, so, also, ja, interessant, dass der Buddha schon in Meilen gerechnet hat, aber man kann immer nur staunen. Und es möchte alle 100 Jahre ein Mann kommen. Und der hat ein seidenes Tüchlein. Und mit diesem seidenen Tüchlein streicht er einmal über diesen Felsen drüber. Ja, alle 100 Jahre. So würde wahrlich, o Mönch, der aus einer einzigen Masse bestehende Felsblock eher abgetragen sein und verschwinden als eine Welt. Also das ist so ein Vergleich.
Fast ewig.
Also es dauert irre lang. Wobei er sich jetzt nicht offensichtlich so genau da mit den Zahlen auskannte, wie jetzt die Konkurrenz. Aber was jetzt? Gibt es jetzt nämlich noch einen anderen Text und den aufgrund der Zeit, aber eigentlich haben wir ja noch mächtig viel Zeit. Also, hier ist nämlich eine Beschreibung, wie dieses letzte Zeitalter, und das wird in Flammen aufgehen, wie das vonstatten geht. Ja, das heißt, es kommt aber einmal die Zeit, ihr Mönche, wenn irgendwann einmal am Ende eines langen Zeitlaufes viele Jahre hindurch, viele hunderte Jahre und so weiter, kein Regen mehr fällt. Was es da, ihr Mönche, an Keimlingen und Pflanzen, an Kräutern, Gräsern und Bäumen gibt, das muss ohne Regen verdorren, vertrocknen und verschwinden. So vergänglich, ihr Mönche, sind die Gebilde. So unbeständig der Mönche sind die Gebilde. So trostlos ihr Mönche sind die Gebilde. Und es kommt aber einmal die Zeit, wenn irgendwann einmal, wenn alle kleinen Flüsse und Teiche austrocknen, versiegen und verschwinden. Und dann kommt wieder einmal eine Zeit, wenn die großen Ströme, der Ganges, Yamuna, und dann kommt jetzt so eine Aufzählung von großen indischen Strömen, versiegen und verschwinden. Es kommt aber einmal eine Zeit, wo alle großen Seen, aus denen die großen Ströme entspringen, austrocknen, versiegen und schwinden. Es kommt einmal eine Zeit, so gehen die Wasser der Weltmeere hunters, 100 Jonas, das sind 100 Jonas sind 1600 Kilometer, zurück, gehen 200, 300, 700 Jojanas zurück. Und das Wasser der Weltmeere steht 7 Palmen hoch. Später nur noch 6, 5, 4, 3, 2, ja bloß eine Palme hoch. 7 Mann sinkt auf Manneshöhe herab. Schließlich nur noch bis zum Knöchel werden die Meere weniger. Es kommt aber eine Zeit, da beginnt diese große Erde mitsamt dem Meru, das ist also der Zentralberg in dieser Kosmologie, dem König der Berge zu rauchen und zu qualmen. Und es kommt eine Zeit, beginnt diese große Erde mitsamt dem Meru, dem König der Berge, aufzuflammen, aufzulodern, zu einer einzigen Feuermasse zu werden. Wenn ihr Mönche mag dies wohl erkennen oder wer ihr Mönche mag dies wohl erkennen und oder glauben, dass diese gewaltige Erde mit dem Meru, dem König der Berge, vom Feuer verzehrt werden, vergehen und verschwinden wird, außer solchen, die das Ziel geschaut haben. Das ist der Buddha. Ja, und dann geht es so weiter. Also das ist eigentlich, und das ist interessant, weil das können wir ja heute auch schon fast in den Zeitungen uns anschauen, wie so ein ausgetrocknetes Flussbett ausschaut, wie ein ausgetrockneter See ausschaut. Und offensichtlich hatte der Buddha oder die Leute, die das aufgeschrieben haben, eine Idee, dass also die Erde aufgrund von Dürre zugrunde geht und dann zu einem Feuerball wird. Das ist die Idee, die wir im Pali-Kanon zu diesen vier Zeitaltern finden. Und damit beende ich heute meinen Vortrag. Danke.